Ich habe wieder eine Frage bekommen. Hören wir uns die doch an.
Grüß Gott, Frau Dr. Busani, liebe Zuckertante. Jetzt habe ich bitte noch eine Frage. Ich habe ein zweites Zuckermedikament dazu bekommen. Ich nehme die Januvia und jetzt habe ich das Foxiga 10 Milligramm dazu bekommen. Jetzt meine Frage, wann soll denn das Wirken anfangen? Wann merkt man eine Verbesserung oder sollte man eine Verbesserung der Zuckerwerte feststellen? Soll das gleich gehen, in einer Woche, in einem Monat oder erst dann wieder, wenn ich meinen HbA1c wieder messen lasse? Danke für Ihre Antwort.
Ja, da geht es also darum, ab wann darf man einen Einfluss auf die Zuckerwerte erwarten, wenn man ein neues Medikament bekommt? Ab wann kann man sozusagen an den Zuckerwerten sehen, dass man ein neues Medikament nimmt und dass das gut wirkt? Sowas wirkt wieder einmal wie eine ganz einfache Frage und das ist es ganz und gar nicht. Ich möchte mit Ihnen hier jetzt die verschiedenen Medikamentenklassen durchgehen und Ihnen dazu sagen, ab wann Sie an Ihren Zuckerwerten sehen können, ob das Medikament wirkt oder nicht. Und Sie werden gleich sehen, dass das gar nicht so einfach ist. Denn das erste Problem entsteht schon darin, dass auch das Verhalten meiner Patienten und Patientinnen nicht immer dasselbe ist, zum Glück übrigens. Und oft ist es ja so, dass man nach einem Arztbesuch recht motiviert ist, oder es sollte so sein. Und gerade wenn die Zuckerwerte nicht ganz so beglückend und berauschend sind, nach einem guten Arztgespräch, nach einer guten Reha, geht man motiviert nach Hause und versucht ab nun gesünder zu leben. Und wenn die Werte wirklich zu hoch waren, dann hat man vielleicht auch ein neues Medikament dazu bekommen. Und jetzt ist es natürlich sehr schwierig zu sagen, wer die besseren Zuckerwerte in den nächsten Tagen, Wochen, hoffentlich Monaten und Jahren verursacht hat. Sie selber oder und das neue Medikament? Das ist wirklich nicht einfach. Deshalb möchte ich vorausschicken, in allen großen Studien mit Diabetes-Medikamenten hat sich das HbA1c rein durch ein Medikament um 1 bis allerhöchstens 1,5% abgesenkt. Also zum Beispiel von 11 auf 10 oder 9,5, von 8 auf 7 oder etwas darunter. Das sind jetzt natürlich wieder Zahlen aus ganz, ganz großen Patientengruppen, aus zigtausenden Patienten, die ein Medikament zusätzlich zu ihrer bestehenden Diabetestherapie bekommen haben. Aber es ist wichtig, das einmal im Hinterkopf zu haben. Unsere Medikamente sind keine Wunderwurzel. Wenn jemand zum Beispiel bei Entdeckung des HbA1c einen hohen Langzeitwert hatte, ein HbA1c von 11, 12, 13, und nach 6 bis 9 Monaten ist der Wert auf 6,5, und dieser jemand hat dazu noch Metformin genommen, dann bin ich immer traurig, wenn Patienten sagen, ha, das Metformin, das ist doch ein tolles Medikament. Nein, ich meine ja, also nein, also ja, also nein. Metformin ist ein tolles Medikament, ja klar, vor allem wegen der netten Nebenwirkungen, die wir hier im Podcast schon oft besprochen haben. Aber das Metformin hat das HbA1c höchstens um 1,5% gesenkt. Also wenn jemand 12 HbA1c hatte, hat er mit Hilfe des Metformins das HbA1c meinetwegen auf 10, 10,5 senken können. Die ganze andere Senkung, runter auf 6,5, die hat der Patient, die Patientin selber gemacht. Es ist gar nicht so selten, dass ich in so einer Situation genau das erkläre und dann ernte ich erstaunte und äußerst skeptische Blicke. Und vor allem Männer, Entschuldigung, das ist wieder mal nicht politisch korrekt, aber Sie wissen, wie ich sowas meine. Also recht häufig sagen gerade Männer dann, was ich? Ich habe gar nichts gemacht. Das war das Medikament. Und dann frage ich nach. Und dann sage ich, aha, also Sie essen so wie vorher? Und dann kommt die Antwort, naja, nein, natürlich nicht. Also die Mehlspeisen habe ich weggelassen, ich nehme keinen Zucker mehr in den Kaffee, ich trinke statt 3 Bier am Tag nicht einmal mehr jeden Tag eines. Und ja, also die süßen Säfte mache ich auch nicht und mit dem Obst halte ich mich auch zurück, obwohl mir das schwerfällt. Schauen Sie, da ist die ganze Verbesserung der Einstellung fast zur Gänze durch das Verhalten des Patienten gekommen und nicht des Medikaments. Auf der anderen Seite wieder, eine Senkung von 1 bis 1,5% ist statistisch signifikant, ist insofern wichtig und signifikant, dass 1% weniger bedeutet, dass Menschen mit Diabetes um 25% weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle bekommen. Und das ist wichtig und richtig und gut. Also, wenn jemand an seiner Lebenssituation jetzt nichts ändern kann, dann können die zusätzlichen 1,5%, die ein Medikament ihm bringt oder ihr bringt, lebensentscheidend sein. Lebensverändernd sein zum Guten. Und dabei ist es jetzt ganz egal, ob jemand seine Lebensweise nicht mehr verbessern kann, weil die bereits diabetesoptimiert ist, oder ob das jemand ist, der es halt nicht schafft, sich an alle Regeln zu halten. Gerade dann, wenn Menschen nicht ihr komplettes Leben umstellen können, wenn Menschen es nicht schaffen, sich regelmäßig zu bewegen, aufgrund von Schmerzen oder weil sie es halt einfach nicht zusammenbringen, gerade dann ist eine Absenkung um 1,5%, die verlässlich kommt, die nachhaltig ist, auf die auf längere Sicht funktioniert, doch auf einige Zeit funktioniert mit Hilfe eines Medikaments, eine ganz, ganz große Hilfe. Und deshalb, ja, sind Medikamente wichtig. So, das war wieder mal eine lange Vorrede. Und nun zu den einzelnen Medikamentengruppen. Das häufigste ist ja das Metformin. Es ist das Medikament, das am häufigsten gegeben wird bei Diabetes. Und wann kann man sich da eine Wirkung auf den Blutzucker erwarten? Nun, alle Studien sind gemacht worden mit der vollen Dosis von Metformin, 2x1000 mg. Wir wissen, dass wenn die Niere nur mehr schwächer arbeitet, bei einer doch schon beträchtlichen Nierenschwäche, wird die Dosis reduziert, weil das Medikament durch die Niere langsamer abgebaut wird, dadurch stärker wirkt und bei Nierenschwäche und deshalb einer Reduktion der Dosis des Metformins können 1000 Milligramm auch schon so wirken wie bei gesunden Menschen 2x1000 mg. Also wir erwarten einen spürbaren, sichtbaren Einfluss auf den Blutzucker erst bei 2x1000 mg und das dann aber schon in den ersten Tagen, wo man es nimmt. Jede Verbesserung der Zuckerwerte kann einen positiven Trend nach unten auslösen. Jede Verbesserung der Zuckerwerte kann sich bei jedem Medikament und auch bei jeder Lebensstilmaßnahme mit der Zeit von selber verstärken und immer noch und noch besser werden. Aber wir erwarten jetzt bei Menschen, deren Nieren gesund sind, nicht, dass sich vor 2x1000 mg viel tut am Blutzucker. Das ist die Theorie. In der Praxis gibt es aber immer wieder Menschen, die Metformin nicht gut vertragen. Und manche sagen, ich vertrage aber 1000 Milligramm, 2x500. Vertrage ich problemlos. Wenn ich die Dosis weiter steigere, wenn ich auf 2x1000 gehe, beginnen unangenehme Nebenwirkungen im Bauchraum mit Durchfällen und so weiter. Das geht nicht, aber 2x500 geht gut. Und manchmal sehen wir auch bei diesen Dosierungen, die eigentlich nur zum Einschleichen gedacht sind, von denen wir noch keinen Effekt auf den Zucker erwarten, sehen wir auch da schon, dass Menschen berichten, dass sie darunter bessere Zuckerwerte haben. Das nächste Medikament, das ich bespreche, fällt völlig aus dem Rahmen. Das Bioglitazon, das Actos. Es wird heutzutage aus mehreren Gründen selten gegeben, deshalb halte ich mich hier auch nicht lange auf. Nur wenn es jemand von Ihnen bekommt, dann sollen Sie wissen, dass Actos wochenlang braucht, um seine Wirkung zu entfalten. Denn das Actos hat einen ihm ganz eigenen Wirkmechanismus. Es wirkt in den Zellen drinnen, in den Körperzellen drinnen, zum Beispiel in den Muskelzellen, und bewegt, motiviert sozusagen die Zellen dazu, mehr Insulinrezeptoren aufzubauen, also mehr Andockstellen. Und wenn eine Zelle mehr Andockstellen hat, kann das Insulin leichter dort anbinden und leichter, wie ich immer sage, Zucker in die Zelle hineinschaufeln. Also beim Pioglitazon oder Actos muss man wirklich Geduld aufbringen. Das ist eben, wenn man Nebenwirkungen vom Actos hat, dann hat man am Anfang nur die Nebenwirkungen und die Wirkung kommt erst später. Wenn es keine Nebenwirkungen gibt oder nur ganz geringe, die meistens ohnehin von selber aufhören, dann zahlt es sich aus, zumindest einmal eine Packung lang das Medikament zu nehmen, also 4 Wochen, 28 Tage lang, 30 Stück sind im Backerl, natürlich immer mit Rücksprache nach dem Arzt. Und gegen Ende dieser 4 Wochen erst, so ab der dritten, vierten Woche, also nach 2 Wochen, kann man leicht einen Einfluss auf den Blutzucker sehen. Die nächste große Gruppe sind die Gliptine, Saxagliptin, Wildagliptin, wie sie alle heißen, Alkreas, Januvia, Galvus, Alkreas ist in Kombination mit Metformin. Diese Medikamente kommen heutzutage eben oft in Fixkombination mit Metformin daher und sie wirken an diesen Darmhormonen, um die derzeit so ein Hype und Aufsehen ist. Diese Hormone, die man auch als Medikament jetzt zur Verfügung hat, die aber gespritzt werden müssen, das Trulicity, das Victoza, das Ozempic und in Deutschland auch schon das Mounjaro. Das sind aber Tabletten. Die Gliptine haben einen sehr geringen und sehr indirekten Einfluss auf diese Medikamente, indem sie bewirken, dass die langsamer abgebaut werden. Und selbst wenn eine Diabetikerin, ein Diabetiker von diesen Hormonen zu wenig produziert, weniger als Stoffwechselgesunde, wenn die Tablette dazu führt, dass diese Hormone, die eigenen, die der Körper erzeugt hat, die im Blut jetzt rumschwimmen, dass die langsamer abgebaut werden, dann ist das ein positiver Effekt, weil dann die eigenen Hormone ein bisschen besser und ein bisschen länger wirken können. Die Wirkung dieser Medikamente sieht man nicht immer gleich. Da kann es auch einmal so 1 bis 2 Wochen dauern, bis man davon was sieht. Die nächste Medikamentengruppe, die Glyphosine, Empagliflozin, Dapagliflozin, Farxiga, Jardiance, auch die gibt es in Kombination mit Metformin. Das sind Medikamente, die sehr schnell und eigentlich sofort wirken, wo sich aber die Wirkung hier und da versteckt, vor allem wenn man nur selten den Blutzucker misst. Denn diese Medikamente bewirken ja, dass wenn der Blutzucker im Blut ansteigt, ein Teil des Blutzuckers mit dem Harn über die Niere ausgeschieden wird. Dass die Niere Zucker mit dem Harn ausscheidet, das passiert bei gesunden Menschen erst bei Zuckerwerten von 180, 200. Und diese Medikamente senken diese Schwelle, sodass die Niere schon bei 140, 150 Blutzucker beginnt, einen Teil des Blutzuckers mit dem Harn rauszuschwappen. Und das könnte man natürlich nur sehen, wenn man regelmäßig nach den Mahlzeiten misst, denn da sind die Zuckerwerte am höchsten und da kann man bei diesen Medikamenten sehr schnell sehen, in den ersten Tagen schon, dass der Zuckeranstieg nach den Mahlzeiten nicht so hoch ausfällt. Wenn jetzt der Zucker nach den Mahlzeiten nicht ganz so hoch ansteigt wie ohne diese Medikamente, dann braucht ja der Körper zum Verarbeiten dieses Frühstücks, dieses Mittagessens weniger Insulin und hat sozusagen mehr Möglichkeit, das Insulin, das der Körper noch erzeugen kann, anderweitig zu verwenden. Das heißt, wenn man eins dieser Medikamente nimmt, dann sieht man als erstes, wenn man es denn misst, dass die Zuckerspitzen nach den Mahlzeiten geringer werden und dass nach einiger Zeit, eine Woche, 2 Wochen, dadurch, dass der ganze Stoffwechsel sich ein bisschen erholt, auch langsam die nüchternen Werte beginnen abzusinken und die ganze Zuckereinstellung einfach besser wird. Und als letzte Medikamentengruppe gibt es noch die Sulfonylharnstoffe, das Diamicron, das Gliclazid, das Amaryl, das Klimipirid, Medikamente, die heute eher selten gegeben werden, die wahrscheinlich im Moment ein bisschen unter ihrem Wert geschlagen werden, denn sie sind verlässliche Medikamente. Man hört dann immer, ja, die können ja nur den Blutzucker senken. Ja, das stimmt. Die senken nur den Blutzucker. Die haben nicht, wie unsere anderen Medikamente, zusätzlich noch positive Effekte am Herzen oder an den Nieren, an den Blutgefäßen oder sonst irgendwo. Die machen einfach nur ihren Job, Blutzucker senken. Es gibt keine zusätzlichen Benefits. Ja, okay. Und sie schwimmen eben zur Bauchspeicheldrüse und bewirken, dass die mehr Insulin produziert. Das ist nicht immer klug, die zu geben. Man muss wissen, was man tut und in welcher Phase und bei welchen Menschen man sie verwendet, bei welchen Patienten. Aber wir wissen ja auch, dass die reine Blutzuckersenkung über die 24 Stunden, wenn sie nachhaltig und auf Dauer passiert, sehr, sehr gut ist für den Stoffwechsel und natürlich auch das Auftreten von Komplikationen des Diabetes an den kleineren und größeren Blutgefäßen deutlich verringert. Wie ich es am Anfang schon gesagt habe, HbA1c-Senkung um 1% ist gleich zum Beispiel 25% weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle. Alleine das ein riesiger Gewinn. Und natürlich mit dauerhaft besseren Zuckerwerten haben auch weniger Menschen Probleme vom Diabetes an den Augen, den Nerven und der Niere. Und last but not never least, Insulin. Ja klar, da sieht man die Wirkung sofort. Beim Insulin gibt es nur die eine Bemerkung noch von mir. Meistens beginnen wir ja bei Menschen mit Typ-2-Diabetes mit einer abendlichen Insulindosis, ganz, ganz geringe Mengen Insulin, die nur die Drüse über Nacht ein wenig unterstützen, sodass die sich, Anführungszeichen, ausruhen kann, mit dem Ziel, dass der Nüchternzucker besser wird. Und wir Ärztinnen und Ärzte fangen sehr vorsichtig mit dem Insulin an. Mit Mini-Dosierungen, damit keine Unterzuckerungen und Hypos in der Nacht entstehen können. Nur die Dosis, mit der wir mit einem Bedtime, einem abendlichen Insulin anfangen, ist allermeistens so gering, dass man am Anfang noch keinerlei Wirkung auf den Blutzucker sieht. Da sind Patienten oft völlig enttäuscht. Jetzt haben sie sich heldenhaft am Abend die erste Insulinspritze gegeben, vor der sie sich vielleicht jahrelang gedrückt haben. Und jetzt erwarten sie natürlich am nächsten Morgen 100 Milligramm Prozent Blutzucker geradeaus. Und oh Schreck, der Blutzucker ist genau dort in der Früh, wo er die Tage davor auch war. Das heißt jetzt nicht, dass der eigene Körper aufs Insulin nicht reagiert, sondern das heißt einfach nur, und das ist hoffentlich erklärt worden, wie der Arzt mit Ihnen das besprochen hat, das heißt nur, dass die Ärztin, der Arzt richtigerweise mit so wenig Insulin angefangen hat, um auf der ganz sicheren Seite zu sein, dass ja keine Unterzuckerungen in der Nacht passieren. Und einmal beobachten will, wie reagiert denn der Blutzucker meiner Patientin, meines Patienten? Denn es gibt diese seltenen Einzelfälle, wo Mini-Dosierungen vom Insulin plötzlich doch schon am nächsten Tag einen deutlich besseren, tieferen Blutzucker nüchtern bewirken. Und wenn ich dann angerufen werde morgens, wenn jemand das erste Mal am Abend Insulin gespritzt hat, dann lasse ich mich immer anrufen am nächsten Morgen, dann gibt es hin und wieder diese eine Patientin, den einen Patienten, wo eben der Blutzucker nicht ungefähr gleich hoch ist wie in der Zeit davor, sondern deutlich niedriger und wo man dann bei sich denkt, puh, na gut, dass ich mich an die Spielregel gehalten habe, das ist ja super, dieser Mensch kommt offensichtlich mit ganz wenig zusätzlichem Insulin aus, der hat wirklich nur diese Mini-Dosis gebraucht, aber das ist die absolute Ausnahme. Bei der weit überwiegenden Mehrheit der Menschen, die wir auf Insulin nehmen, ist es so, dass unsere anfänglichen Dosierungen abends einfach lachhaft sind. Einfach verpuffen im hohen Blutzucker und am nächsten Morgen kein Effekt sichtbar ist. Und da muss man sich dann Schritt für Schritt an die richtige Dosis herantasten. Und das macht man dann in Zusammenarbeit mit der Patientin, dem Patienten unter Beobachtung der Zuckerwerte und so weiter. Aber natürlich, wenn man Insulin in höheren Dosierungen verwendet, Insulin senkt den Blutzucker und Insulin kann auch Unterzuckerungen auslösen. Wie übrigens auch unsere letzte besprochene Medikamentengruppe, die Sulfonylharnstoffe. Auch das haben wir ja im Podcast schon öfter gehabt. Das sind jene Medikamente eben, die die Drüse anregen, mehr Insulin zu produzieren. Und auch wenn man die schluckt, kann man Unterzuckerungen bekommen, weil die ja über viele, viele Stunden bewirken, dass die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin ans Blut abgibt und die tut es dann, egal ob der Mensch das zusätzliche Insulin gerade braucht oder nicht. Also diese beiden Medikamentengruppen, das Insulin und die Sulfonylharnstoffe, sind gefährlich, dass sie Hypos auslösen können. Es sind beides wertvolle Medikamente, ganz besonders natürlich das Insulin, aber die Patientin, der Patient muss wissen, was er oder sie da nimmt. Das ist übrigens gar nicht so grauenerweckend, wie es jetzt vielleicht klingt, auch nicht bei den Tabletten. Denn das ist bei jeder Blutdrucktablette dasselbe. Das habe ich selber schon erlebt, aus purer Dummheit. Wir Ärzte sind als Patienten um nichts klüger als unsere Patienten, die wir behandeln. Ich habe Übergewicht, mal mehr, mal weniger. Und da war halt eine Zeit, da war ich gerade in der Ambulanz am Wienerberg, da war mein Übergewicht wieder mal mehr. Also mehr. Also wirklich mehr. Und mir hat der Job gefallen. Mit meiner Familie ist es super gut gelaufen. Es war eine feine Zeit und ich habe relativ schnell 20 Kilo abgenommen. Beim hohen Gewicht habe ich einen deutlichen Bluthochdruck gehabt und habe für den oder gegen den Bluthochdruck mehr Medikamente gebraucht als davor. Und diese erhöhte Dosierung an Blutdruckmedikamenten, die habe ich einfach brav und bieder jeden Tag genommen. Habe an gar nichts gedacht. Habe auch nicht daran gedacht, dass 20 Kilo Fett weniger ja auch viel weniger Arbeit für den Kreislauf sind. Viel weniger Gewebe sind, das mit Blut und Sauerstoff über dünne Blutgefäße versorgt werden muss. Und dass dadurch natürlich die Dosierung der Blutdruckmedikamente viel zu hoch wurde. Bis ich dann eines schönen Tages sehr eigenartige Gefühle hatte, eine sehr eigenartige Art von Schwindel im Sitzen. Und die Schwester, die bei mir, die Diplomschwester, die bei mir am Tisch gesessen ist, die mich begleitet hat und mich unterstützt hat in meiner Arbeit in der Ambulanz, die hat mir den Blutdruck gemessen und der war 75 zu 40. Tja, sie haben mich in einen bequemen Lehnsessel mehr gelegt als gesetzt und an den staunenden Patienten im Wartezimmer vorbei auf eine andere Station geführt, wo es Infusionen gab. Dort haben die hohnlachenden und lächelnden Kolleginnen und Kollegen, die mich natürlich alle ausgelacht haben, haben mir anständige Infusionen angehängt, das richtige Medikament gespritzt und eine gute halbe Stunde später bin ich mit einem Blutdruck deutlich über 100 an meinem Schreibtisch gesessen und konnte den Tag beginnen zu arbeiten und habe dann sehr schnell meine Medikamente reduziert. Also auch Blutdruckmedikamente zum Beispiel können zu viel werden und wirklich, wirklich unangenehme Symptome auslösen. Und jetzt beichte ich Ihnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch, dass ich an diesem Tag, wo ich mich eigenartig flau gefühlt habe, aber nicht vielleicht den Blutdruck gemessen hätte, mit dem Auto in die Arbeit gefahren bin und ich bin einfach dankbar, dass nichts passiert ist. Sie sehen also, auch wir Ärzte machen unsere Fehler und Überdosierungen, die durchaus auch nicht ganz ungefährliche Wirkungen zeitigen können, kommen auch bei anderen Medikamenten vor. Also das ist jetzt nichts, was bei diesen Diabetesmedikamenten so einzigartig wäre. Okay, ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Ich werde auch noch versuchen, aus dem, was ich Ihnen jetzt so stegreif erzählt habe, einen Blogartikel zu machen. Wenn ich den habe, dann können Sie das Ganze auch am Blog der Zuckertante, www.zuckertante.at nachlesen und dort dann auch als PDF runterladen, damit sie die Informationen bei sich zu Hause in Griff bereit haben. Denn es ist vielleicht ganz interessant, wenn man vom Arzt ein neues Medikament dazu bekommt, dass man kurz mal nachschaut, ab wann kann ich denn damit rechnen, dass dieses Medikament meine Blutzuckerwerte senkt. Und wenn Sie wissen möchten, in welche Wirkklasse Ihr neues Medikament fällt, dann können Sie immer nachschauen in der Medikamentensuchmaschine. Die finden Sie auf der Homepage der Zuckertante www.zuckertante.at. Unter dem Punkt Diabetes gibt es die Medikamentensuchmaschine, ein Alphabet, wo Sie nach dem Anfangsbuchstaben Ihres Medikamentes suchen können und für jedes Medikament erklärt finden, wie das Ding wirkt, welche Substanzen da drinnen sind und was die Vor- und Nachteile sind. Tja, das wäre es für heute wieder. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch einmal meine Homepage besuchen, die www.zuckertante.at. Dort kommt dann sehr schnell die Einladung, sich zum Newsletter der Zuckertante anzumelden. Und auch da würde ich mich sehr freuen, wenn das der eine oder die andere tut. Der Newsletter kommt in etwa einmal pro Woche, meistens ein bisschen seltener. Es gibt immer wieder aktuelle Neuigkeiten, es gibt Hinweise auf neue Podcast-Folgen und generell Diabetes-News und Gedanken der Zuckertante rauf und runter. Damit verabschiede ich mich für heute. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.